Ja, lass uns kurz beten. Ja, Heiliger Geist, wir sind so abhängig von dir und deinem Wirken. Wir beten, dass du uns reinigst, dass du unsere Herzen und Gedanken reinigst von allem, was dich nicht sucht, Herr. Herr, wir bekennen, dass wir ja immer noch in diesem Kampf stehen und bitten dich, dass du uns stärkst, darin zu überwinden. Herr, wir wollen hören, wie Jünger hören. Wir wollen aufnehmen und unsere Herzen öffnen für dein Wort, dass es hineinfällt und Frucht bringt. Jesus, wir wollen nicht, dass das Wort irgendwie gleich wieder weggenommen wird oder dass es überwuchert wird, Jesus. Wir wollen, dass es Raum gewinnt in uns, dein Wort in uns, nicht all die Gedanken, die in uns sind, die, ja, was weiß ich, wohin gehen, sondern wir wollen auf dein Wort hören und uns von deinem Wort bestimmen, regieren und bewegen lassen. Herr, bitte, tu du dein Werk in uns, während wir dein Wort lesen und darüber nachdenken. Preis sei dir, Herr Jesus, dass du deinen Geist gesandt hast und dass wir, ja, dass du hier durch deinen Geist mitten unter uns bist. Amen. Wir sind im Buch Jesaja, Kapitel 21. Ausspruch über die Wüste des Meeres. Das ist so ein poetischer Ausdruck. Wir haben es hier ja mit Aussprüchen zu tun, über mehrere Kapitel, über die verschiedenen Völker um Israel herum. Im Verlauf der Verse wird eigentlich deutlich, dass hier wieder Babylon gemeint ist. Und wir lesen weiter in Vers 1, wie Stürme, wenn sie im Süden daherfahren, so kommt es aus der Wüste, aus einem furchtbaren Land. Ein hartes Gesicht wurde mir kundgetan. Der Räuber raubt und der Verwüster verwüstet. Auf Elam, belagere Medien. All ihrem Seufzen mache ich ein Ende. Darum sind meine Hüften voll Beben. Wehen haben mich gepackt, wie die Wehen einer Gebärenden. Ich krümme mich, dass ich nicht hören, bin bestürzt, dass ich nicht sehen kann. Mein Herz rast, Schauder hat mich überfallen. Die Dämmerung, die ich liebe, hat er mir in Schrecken verwandelt. Man rüstet den Tisch, man ordnet die Polster, man isst, man trinkt. Steht auf, ihr Obersten, salbt den Schild. Denn so hat der Herr zu mir gesprochen. Geh hin, stell einen Speer auf. Was er sieht, soll er berichten. Und sieht er einen Wagenzug, ein Pferdegespann, einen Zug Esel, einen Zug Kamele, dann horche er gespannt auf, mit großer Aufmerksamkeit. Da rief er wie ein Löwe, auf der Turmwarte, Herr, stehe ich beständig am Tag und auf meinem Wachtposten stehe ich bereit alle Nächte hindurch. Und siehe da, es kam ein Wagenzug von Männern, ein Pferdegespann. Und er fing an und sprach, gefallen, gefallen ist Babel und alle Götzenbilder seiner Götter sind zu Boden geschmettert. Du mein gedroschenes Volk und Sohn meiner Tenne, was ich vom Herrn der Heerscharen, dem Gott Israels, gehört habe, habe ich euch verkündigt. Die Verse hier sind für uns, wenn wir sie lesen, ich weiß nicht, wie es dir geht, Mir geht's zumindest schon auch so, wenn ich sie lese, erstmal so ein bisschen unzugänglich, oder? Ein bisschen sperrig. Was hat denn das alles zu bedeuten? Wie ist das zu verstehen? Okay, wir versuchen uns da mal reinzugraben. Das Wort Gottes ist wie ein Steinbruch. Manchmal gibt es Schätze, die direkt oben anliegen, die du einfach nur so absammelst. Aber manchmal musst du ein bisschen tiefer graben, um die Edelsteine hervorzubringen, um das herauszubekommen, was kostbar ist. Du kannst natürlich sagen, okay, das ist mir zu anstrengend, das ist mir zu hart, ich lasse das lieber, aber ich sag dir, du verpasst so vieles, wenn du das Wort Gottes auf diese Weise behandelst und betrachtest. Gott sagt, wenn du mich suchst, dann werde ich mich von dir finden lassen. Ja, wenn du mich von ganzem Herzen suchst. Und das bedeutet, wisst ihr, suchen ist schon eine Aktivität, ist etwas, wo wir uns aktiv auf den Weg machen. Wie gesagt, wir können dieses Wort hier lesen und sagen, naja, Jörg, finde ich ja mal interessant, was du da dazu zu sagen hast. Aber weißt du, was viel wichtiger ist? Dass du in deinem Herzen jetzt sagst und betest, Herr, was willst du mir heute Morgen sagen? Ich suche dich. Ich suche dein Wort. Wisst ihr, das ist hier nicht irgendwie eine Veranstaltung, wo ich hier kluge Worte über Jesaja erzähle oder weniger kluge. Sondern wir kommen hier zusammen, um Gott zu suchen. Und am Ende ist auch nicht entscheidend, ob meine Predigt irgendwie prickelnd war, ob sie irgendwie super gut aufgebaut war und schön war oder interessant, sondern ob Gott zu dir und zu mir und zu uns gesprochen hat. Das ist das Entscheidende. Kapitel 21, Vers 1. Wie Stürme, wenn sie im Süden daherfahren, so kommt es aus der Wüste, aus einem furchtbaren Land. Jesaja nimmt etwas wahr. Er hört, er sieht, er ist, wisst ihr, und das macht, zeichnet ihn aus als Propheten, dass er aufmerksam ist. Er nimmt etwas wahr. Das sind Stürme. Und Stürme, wir kennen Stürme in den letzten Jahren, Jahrzehnten vielleicht, nehmen wir das vermehrt wahr, Stürme, auch hier in Deutschland. Stürme, ganz real, sag ich mal, Winde, die wehen. Aber Stürme ist ja auch ein Bild für etwas, was, ja, wo gerüttelt wird, oder? Der Wind, der weht und ja, zerrt und hin und her wirft. Und das, was keinen festen Halt hat, wird hin und her geworfen durch den Sturm. Jesaja nimmt einen Sturm wahr. Und dann sagt er in Vers 2, ein hartes Gesicht wurde mir kundgetan. Ein hartes Gesicht. Was meint er damit? Das ist eine Vision, etwas, was Gott mir gezeigt hat. Und es ist nicht weich, es ist hart. Und wir sagen immer, oh, Gott ist doch der liebe Gott. Gott will doch immer nur was Liebes für uns. Er ist doch ein weicher Gott. Gottes Gnade, ja, Gottes Gnade ist weich. Dem Demütigen gibt er Gnade. Aber dem Hochmütigen widersteht er. Da ist Härte. Dem Hochmütigen gegenüber erscheint Gott hart. Und Jesaja sieht ein hartes Gesicht, weil dieses Gesicht, diese Vision bezieht sich auf Babylon. Ein Weltreich, ein Weltsystem, was sich hart gemacht hat gegen Gott, was hochmütig und stolz ist gegenüber Gott. Deswegen ist das Gesicht, ist die Vision hart. Ein hartes Gesicht wurde mir kundgetan. Der Räuber raubt und der Verwüster verwüstet. Und das ist die Realität heute. Bis heute hin. Der Räuber raubt und der Verwüster verwüstet. Und die Kinder Gottes schreien, Herr, wann hat es ein Ende? Herr, wann wird der Verwüster, wird dem Verwüster Einhalt geboten? Wann wird dem Räuber Einhalt geboten? Wann kommt das Gericht? Ein hartes Gericht, Verwüster, der Räuber raubt und der Verwüster verwüstet. Auf Elam, belagere Medien. Elam und Medien, was ist das? Das sind Gebiete, Volksstämme, Nationen, wenn du so willst, östlich von Assyrien, östlich von Babel, von Babylon, im heutigen Persien. Und das, was Jesaja hier voraussagt, ist genau das, was dann in der Geschichte geschehen ist. Gott ist der Herr der Geschichte, wie Markus vorhin gebetet hat. Ne? Die Assyrer waren eine Weltmacht, auch im Zusammenwirken mit Babylon, teilweise auch im Widerstreit mit Babylon, bis die Babylonier unter Nebukadnezar später, nachdem Jesaja schon zum Herrn gegangen ist und nicht mehr da war, haben die Babylonier dieses Weltreich Assur übernommen. Nebukadnezar ist da der bekannte König und Herr, Herrscher der Babylonier, der das babylonische Weltreich aufgebaut hat. Und dann aber, kurze Zeit nachdem Nebukadnezar von der Bildfläche verschwunden ist, ist auch dieses babylonische Reich zugrunde gegangen. Und zwar überrollt von dem Perserkönig Kyros, der die Elamiter und die Meder und Perser alle vereint hat unter ein großes persisches Königreich. Und dieses persische Reich, das hat über Jahrhunderte, war es ein riesiges Weltreich. Und das ist das, was Jesaja hier sieht. Das ist 150 Jahre, 170 Jahre, bevor es geschehen ist. Auf Elam, belagere Medien. Das Gericht über Babylon kommt. Aber es ist letzten Endes auch wieder nur ein Weltreich wie das Weltreich vorher. Und dann diese Aussage, all ihrem Seufzen mache ich ein Ende. Wisst ihr, Gott sieht das Leiden der Elenden in dieser Welt. Er sieht das Leiden seines Volkes, seiner Kinder. Wer sind seine Kinder? Diejenigen, die ihn lieben und die ihm folgen. Diejenigen, die ihm vertrauen und ihm gehorsam sind. Und diese Menschen, wie ich letztes Mal gesagt habe, glückselig sind sie, sagt Jesus. Aber nicht, dass die Glückseligkeit besteht nicht darin, dass sie reich und schön und stark und gesund und erfolgreich und mächtig in dieser Welt sind. Nein. Die Glückseligkeit besteht darin, dass sie in dem Leiden, in ihrem Leiden in dieser Welt, in dem Leiden an auch der ganzen Ungerechtigkeit in dieser Welt, dass sie darin Hoffnung und Trost haben, weil sie mit dem Herrn verbunden sind, der auch in diese Welt gekommen ist, durch alle Leiden hindurchgegangen ist, bis zum Tod am Kreuz, der dann aber überwunden hat und auferstanden ist von den Toten. Und so erfüllt uns die Glückseligkeit des Himmels, die Glückseligkeit der ewigen Hoffnung, erfüllt die Gläubigen jetzt schon die Kraft seiner Auferstehung in unserem Leben, in der Gemeinschaft mit seinen Leiden. Und da gibt es ein Seufzen. Lass uns das mal lesen in Römer 8. Es gibt ein Seufzen. Und das ist nicht mit der Eroberung Persiens von Babylon erledigt. Römer 8 sagt uns Paulus, Vers 19. Oder lesen wir mal ab Vers 18, das ist so wunderbar. Paulus sagt, ich denke oder ich urteile, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Also Paulus macht so eine Waage und sagt, ich packe hier mal die Leiden dieser Zeit rein und hier packe ich mal die Herrlichkeit der Zukunft. Und er sagt, glasklar, fällt nicht ins Gewicht. Und jetzt geht er weiter in Vers 19. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Das ist das, was Jesaja beschreibt. Ich spüre, ich fühle das. Diese Sehnsucht, die ist so stark, dass es sich anfühlt, als ob ich Geburtswehen habe. Ein Mann. Und Paulus sagt uns hier, die Schöpfung, sie seufzt, sie ächzt, sie stöhnt, weil sie sich danach sehnt, nach dieser Freiheit, nach dieser Erneuerung. Und das ist doch ein großes Thema heute. So viele Menschen, die sich mit der Schöpfung befassen, die mit der Natur, mit dieser Welt, mit dieser Erde, mit dem Leben, mit dem kostbaren Leben, was Gott geschaffen hat, so wunderbar alles. Aber alles so kaputt, alles so zerstört, alles so unter Leiden. Es ächzt und stöhnt, die ganze Welt ächzt und stöhnt und sehnt sich danach, nach dieser Erneuerung, wenn der Herr kommt und sagt, siehe, ich mache alles neu. Alles wieder in Ordnung bringt. Wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Jesus spricht davon, er sagt, das sind die Wehen, das ist der Anfang der Wehen. Erdbeben, Dürren, Hungersnöte, Seuchen, Kriege. All das sind Anfänge der Wehen, Kontraktionen, schmerzhafte Kontraktionen. In Vers 23 sagt Paulus, nicht allein aber die Schöpfung, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Wir haben schon etwas bekommen von der ewigen Herrlichkeit Gottes. Wir haben den Heiligen Geist empfangen, diesen ewigen Trost, diese Stimme Gottes in uns, die sagt, sei getrost, du hast einen Vater im Himmel, der dich liebt. Und es wird alles gut werden. Vertraue ihm. Er hat alles für dich getan. Er hat seinen Sohn für dich gegeben. Alles ist bezahlt. Alles ist bereinigt. Boah, dieser Geschmack der ewigen Herrlichkeit. Wir haben ihn empfangen. Die Erstlingsgabe des Geistes. Aber Paulus sagt, auch wir, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Ja, es gibt etwas in uns, was dieser vergänglichen Welt angehört. Das ist unser vergänglicher Leib. Und unsere Seele ist so hin und her gezogen zwischen dem Leiden des Körpers, und das Leiden des Körpers, es wirkt sich so stark auf unsere Seele oft aus. Und wir sind runtergezogen, wenn es, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du krank bist, wenn du richtig Schmerzen hast. Mir geht es so, meine Seele ist immer runtergezogen. Also in den seltensten Fällen, wenn ich Schmerzen habe, wenn ich krank bin, bin ich jubelnd, Halleluja, weißt du? Das zieht mich runter, dieser leidende Körper, das zieht mich runter. Und da seufze ich, da sehne ich mich nach der Erlösung des Leibes. Aber ich habe den Heiligen Geist empfangen. Und hier sagt Paulus, also er sagt erstmal, Vers 24, auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht? Ja, wir sind gerettet. Halleluja. Gerettete Kinder Gottes. Und doch ist es eine Rettung auf Hoffnung hin. Es ist noch nicht vollendet. Wunder dich deswegen nicht, dass du mit Kämpfen zu tun hast, dass du mit Problemen, auch eben dieses körperliche Leiden, das ist ganz normal. Es ist so, wie es ist. Wir sind auf Hoffnungen. Wir haben noch nicht die volle Erfüllung. Auf die warten wir noch. Für uns persönlich, für unseren Leib, aber auch für die ganze Schöpfung, für die ganze Welt. Wir leben in einem Zustand des Wartens, des sehnsüchtigen Wartens. Und dann sagt er hier weiter, Vers 25, wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Wisst ihr, wir haben den Heiligen Geist empfangen und er sieht uns, er spürt, er merkt. Boah, der Jörg ist so niedergedrückt von dem Leiden in dieser Welt. Von diesem Zustand, dass es noch nicht alles in Ordnung ist. Er ist so runtergezogen. Ich will ihn aufhelfen. Ich will ihm in seiner Schwachheit aufhelfen. Das ist der Heilige Geist. Der will dir aufhelfen, dass du nicht depressiv und niedergedrückt durch diese dunkle Welt hindurchgehst. Nein, sondern dass du erfüllt bist mit dem Licht Gottes, dieser Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Er macht das auf diese Art und Weise. Wir können gar nicht richtig reden, aber wir seufzen in uns und Gott hört das. Hier steht es in Vers 27, der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige gottgemäß. Ach, wir können diese, das Kapitel ist so wunderbar, man kann das immer weiterlesen. Lest es doch selber weiter. Wir gehen aber zurück zu Jesaja 21. All ihrem Seufzen mache ich ein Ende. Das ist nicht nur diese Verheißung für ein Gericht in Bezug auf Babylon damals, sondern das ist eine ewige Verheißung. Wenn wir in Offenbarung dann lesen, Offenbarung 21, es wird kein Leiden mehr sein, kein Schmerz und kein Geschrei. Er wird all ihre Tränen abwischen, auch der Tod wird nicht mehr sein. All ihrem Seufzen wird er ein Ende machen. Das ist wahr, das ist die Wahrheit. Worte der Wahrheit, Wort Gottes. Es wird so sein. Glaube, vertraue diesem Wort. Darum sind meine Hüften voll Beben. Wehen haben mich gepackt, wie die Wehen einer Gebärenden. Ich krümme mich, dass ich nicht hören, bin bestürzt, dass ich nicht sehen kann. Mein Herz rast, Schauder hat mich überfallen. Die Dämmerung, die ich liebe, also der Abend, ne, wenn es dann kühl wird am Abend, wenn man ne, die Hitze des Tages hinter sich hat und dann diesen entspannten, kühlen Feierabend ne, genießt. Jesaja sagt, ich habe keinen Genuss an meinem Feierabend. Das Ganze, diese ganzen Wehen, das lässt mich nicht zur Ruhe kommen, auch am Feierabend. Die Dämmerung, die ich liebe, hat er mir in Schrecken verwandelt. Der Prophet wird in besonderer Weise, wisst ihr, er hat ein besonderes Ohr, eine besondere Sensibilität auch für das Leiden in dieser Welt. Und es ergreift ihn und es geht ihm richtig in den Körper rein. Aber das Wunderbare ist, wie gesagt, dass bei den Wehen, im Bezug, im Zusammenhang mit einer Geburt, wisst ihr, diese Wehen haben irgendwann ein Ende. Und am Ende steht die Geburt eines Kindes. Und so hat Jesus das auch beschrieben, im Zusammenhang mit seinem Sterben, mit seinem Tod und der Traurigkeit der Jünger über seinen Tod. Er sagt, die Frau hat Schmerzen, wenn sie gebiert, aber wenn das Kind dann da ist, dann ist nur noch Freude da. So habt ihr jetzt Traurigkeit, weil ich euch verlasse, weil ich in den Tod hineingehe. Und die Jünger waren total fertig. Und es hat mit Gericht zu tun. Ja, das Gericht Gottes ist auf Jesus gekommen. Die ganze Finsternis dieser Welt, die ganze Sünde dieser Welt ist auf ihn gekommen, am Kreuz von Golgatha. Und es hat sich für ihn so angefühlt, die ganze, das, was Jesaja hier beschreibt, ne, diese Schmerzen. Jesus hat all diese Schmerzen erlebt, durchlebt, durchlitten. Ein Mann der Schmerzen, mit Leiden vertraut, sagt Jesaja in 53. Aber es hat zu einem Ziel geführt. Am Ende hat er gesagt, es ist vollbracht. Und dann auferstanden am dritten Tag. Für alle sichtbar. Der Tod ist überwunden. Neues Leben ist da. Für jeden, der glaubt. Vers 5. Man rüstet den Tisch, man ordnet die Polster, man isst, man trinkt. Jesus hat das auch gesagt. In den letzten Tagen wird es so sein. Die Menschen werden essen, trinken, heiraten, sich verheiraten. Sie werden so ihr Leben leben und ihr Leben genießen. Wisst ihr, und darum geht es ja heutzutage. Wohlstand für alle. Wohlstand für alle. Ja, wenn man es genau nimmt, erstmal überhaupt Essen und Trinken für alle. Na? Aber hier in unserem Land, wollen ja alle nicht nur essen und trinken und was anzuziehen haben, sondern ja, wir wollen auch alle Wohnungen haben, auch das ist sicherlich ein Grundbedürfnis. Aber wir wollen auch dies und das noch und die technischen Geräte und den Urlaub und das, das gehört ja alles dazu, ne? Wohlstand für alle, damit wir unser Leben genießen können. Ja, und gerne auch Drogen für alle, ne? Alkohol für alle, ne? Für alle soll genug da sein, damit wir unser Leben genießen können. Und was hat Jesus dazu gesagt? Lukas 21. Vers 34. Hütet euch aber. Wie kann ich mich hüten? Wie kann ich mich selber hüten, ich dummes Schaf? Begib dich, ich lege das mal aus, begib dich unter die Hüterschaft, unter deinen guten Hirten. Lass dich hüten von Gott. Von seinem Geist. Lass dich dir aufhelfen von seinem Geist. Dass nicht dein beschwertes Herz dein Leben bestimmt, sondern der Heilige Geist, Christus in dir. Du hast einen Hirten in dir. Höre auf seine Stimme. Hüte dich. Hütet euch, aber dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen. Wortwörtlich steht da, habe ich gelesen, statt Völlerei eigentlich steht da Kater. Also die Auswirkungen von dem übermäßigen Alkoholgenuss. Unsere Herzen werden beschwert. Wisst ihr, wenn wir uns voll machen mit Alkohol, Drogen oder sonst irgendetwas, womit wir uns versuchen zu betäuben, wo wir versuchen uns mit abzulenken. Wisst ihr, Ablenkung ist so, unsere Welt ist voll davon. Du kannst dich die ganze Zeit ablenken und du wirst die ganze Zeit, mir geht's so, ich werde die ganze Zeit abgelenkt. Ich werde die ganze Zeit versucht dazu, mich abzulenken. Und Jesus sagt, dadurch wird dein Herz beschwert. Er spricht ja auch von den Lebenssorgen. Okay, gut, ich saufe nicht, dann habe ich aber die ganze Zeit nur Lebenssorgen. Aber nochmal, da ist die Stimme des Heiligen Geistes, der spricht, hey, du hast einen Vater, der für dich sorgt. Jesus hat dich gerettet und er kommt wieder und wird sein herrliches Reich bauen. Da wird kein Leiden, kein Schmerz und kein Geschrei sein. Freue dich auf diesen Tag und lass dich erfüllen mit der Freude des Heiligen Geistes. Lass dir aufhelfen. Schrei zu deinem Gott. Wirf die Sorgen auf ihn. Er sorgt für dich. Dreh dich nicht um dich selber, weil du hast einen Gott, der sich um dich dreht. Der sorgt für dich. Der passt auf dich auf. Du brauchst ihn nicht ablenken. Du brauchst dich nicht stürzen in die Vergnügungen dieser Welt. Du hast am Ende nur einen Kater. Und am Ende kommt jener Tag plötzlich über euch wie ein Fallstrick, wie eine Falle, die gestellt ist. Und du tappst in die Falle rein, ohne dass du das mitkriegst. Und dann sagt Jesus, er wird über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind. Wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Es gibt eine Möglichkeit, davor zu fliehen, vor dem Zorn Gottes, der über diese Erde ausgegossen wird. Die Flucht besteht aber nicht darin, dass du fliehst jetzt, sondern dass du wachst und betest. Weil Gott dich herausreißen wird aus diesem Elend hier. Wacht nun und betet zu aller Zeit. Und das ist das, was Jesaja gehört hat, was Jesaja vom Herrn empfangen hat. In diesem Zustand des, ach, alles nicht so schlimm, wir lassen es uns gut gehen. In Jesaja 21, Vers 5 sagt er, man rüstet den Tisch, man ordnet die Polster, man isst, man trinkt. Steht auf, ihr Obersten, salbt den Schild. Als ob hier gerufen wird, jetzt kommt plötzlich der Kampf, ihr müsst aufstehen. Aber es kommt völlig überraschend. Sie haben gar keine Zeit mehr, sich richtig zu ordnen. Sie sitzen auf ihren Polstern, essen und trinken, auf ihren Sofas. Vers 6, denn so hat der Herr zu mir gesprochen, geh hin, stell einen Speer auf. Was er sieht, soll er berichten. Und sieht er einen Wagenzug, ein Pferdegespann, einen Zug Esel, einen Zug Kamele, dann horche er gespannt auf mit großer Aufmerksamkeit. Es gab damals, wenn Kriege da waren, in einer Stadt gab es dann einen Wächter, der stand auf der Mauer, am Tor vielleicht. Und er wartete gespannt darauf, dass etwas zu sehen ist. Dass zum Beispiel die siegreichen Soldaten wieder zurückkommen aus dem Krieg und man die Siegesfeier anstimmen kann. Und hier ist es, stell einen Speer auf, dass er sieht, wenn irgendwelche Flüchtlinge ankommen. Weil das ist dann das Zeichen, dass Babylon gefallen ist. Und siehe, was steht dann? Vers 8. Da rief er wie ein Löwe. Solche Speer, die mussten auch eine laute Stimme haben, damit sie alle von allen gehört wurden. Da rief er wie ein Löwe. Auf der Turmwarte, Herr, stehe ich beständig am Tag und auf meinem Wachposten stehe ich bereit, alle Nächte hindurch. Und siehe da, es kam ein Wagenzug von Männern, ein Pferdegespann. Und er fing an und sprach, gefallen, gefallen ist Babel und alle Götzenbilder seiner Götter sind zu Boden geschmettert. Es ist der Jubelruf. Babylon, die alles unterjocht hat, alles geknechtet hat, ist gefallen. All ihrem Seufzen mache ich ein Ende. Das ist der Jubelruf. Gespannt darauf zu warten. Wisst ihr, und Jesus sagt, wacht und betet. Ihr habt auch eine Hoffnung. Ihr habt da auch eine Zuversicht. Und dieses Wort hier, was hier steht, gefallen ist Babel, wir finden es in der Offenbarung wieder. In Offenbarung 14 und 18. Offenbarung 14. Und Vers 8, es ist sozusagen schon die Vorausschau. Ein Engel, der über die Erde, über die ganze Erde fliegt und diese Botschaft ausruft, gefallen, gefallen ist das große Babylon, das mit dem Wein seiner leidenschaftlichen Unzucht alle Nationen getränkt hat. Und dann sehen wir es erfüllt in Offenbarung 18. Vers 1. Nach diesem sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herabkommen, der große Macht hatte. Und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Und er rief mit starker Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon die Große. Und ist eine Behausung von Dämonen geworden und ein Gefängnis jedes unreinen Geistes und ein Gefängnis jedes unreinen und gehassten Vogels. Denn von dem Wein der Wut ihrer Unzucht haben alle Nationen getrunken und die Könige der Erde haben Unzucht mit ihr getrieben und die Kaufleute der Erde sind durch die Kraft ihrer Üppigkeit reich geworden. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Das ist dieselbe Botschaft, die Jesus sagt. Hütet euch, wacht und betet. Lasst nicht zu, dass eure Herzen beschwert werden. Denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht. Vergeltet ihr, wie auch sie vergolten hat und verdoppelt es ihr doppelt nach ihren Werken. Mischt ihr den Kelch, den sie gemischt hat, doppelt. Wie viel sie sich verherrlicht hat und üppig gewesen ist, so viel Qual und Trauer gebt ihr. Denn sie spricht in ihrem Herzen, ich sitze als Königin und Witwe bin ich nicht und Traurigkeit werde ich nicht sehen. Darum werden ihre Plagen an einem Tag kommen. Tod und Trauer und Hunger und mit Feuer wird sie verbrannt werden. Denn stark ist der Herr Gott, der sie gerichtet hat. Das Gericht kommt. Das Gericht ist gekommen über Babylon damals. Das Gericht kommt heute über Babylon. Aber für uns ist es kein Grund zur Furcht, kein Grund zur Trauer, sondern es ist ein Grund zur Freude, zur Vorfreude. Dieses System wird zum Ende kommen. Wir werden mit Christus sein und er wird regieren in Gerechtigkeit. Und alle Ungerechtigkeit wird gerichtet sein. Wenn wir zurückgehen, ist es dieser Wächter, der ruft. Und Jesus sagt zu uns, wacht und betet. Unsere Aufgabe ist es, zu wachen. Wir sind solche Wächter. Wir sollen gespannt mit Ausharren warten, sehnsüchtig darauf. Was hat Jesus uns mitgegeben für das Gebet? Dein Reich komme. Das soll unser Gebet sein. Dein Reich komme. Nicht mein Reich komme. Mein Erfolg. Meine Gesundheit. Meine Kraft. Mein Wille geschehe. Nein. Vater, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wir gehören zu denen, die Christus nachfolgen, die ihr eigenes Leben abgelegt haben, um das Leben, das neue Leben in Christus zu führen. Nicht mehr lebe ich, sagt Paulus, sondern Christus lebt in mir. Die Herrlichkeit Gottes, das Reich Gottes, was kommt, das hat schon angefangen in mir. Dein Wille, dein Reich. Und deswegen wartet der Späher, der Wächter wartet mit Ausharren, mit Sehnsucht. Ja, dieses Reich, das soll kommen. Danach sehne ich mich. Dass alle Götzenbilder gefallen sind. Dass alle die sogenannten Götter endlich entlarvt sind. Und nur noch der eine wahre, lebendige Gott, der wirklich alles geschaffen hat, aus dem alles Leben fließt, der die Quelle der Liebe ist, die Quelle alles Guten ist. Dieser eine Gott, der wahre Gott ist, der Schöpfer und unser Erlöser, er wird von allen gesehen und von allen angebetet. All die sogenannten Götter und Götzen sind nicht mehr, sind gefallen. Zu Boden geschmettert. Und dann sagt er ein Trostwort, du mein gedroschenes Volk und Sohn meiner Tenne. Das ist das Bild der Tenne, das ist so ein erhöhter Platz, wo der Weizen gedroschen wurde da wurde mit so Schlägeln draufgehauen auf das geerntete Korn, um nämlich das Korn von der Spreu zu trennen. Aber es musste geprügelt werden, verdroschen werden, wie man so schön sagt, ne? Du mein gedroschenes Volk und Sohn meiner Tenne, ich sehe, was ihr alles leidet, mein Volk. Und dann diese krasse, starke Zusage, was ich vom Herrn der Heerschar, dem Gott Israels, gehört habe, habe ich euch verkündigt. Na, Gott hat es uns mitgeteilt. Er sagt, ich nenne euch nicht mehr Sklaven. Jesus sagt, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was der Herr tut. Ich habe euch aber alles gesagt. Wir haben das hier. Lass uns darin nähren. Unsere Seele wird gestärkt durch dieses Wort, wisst ihr, weil wir dadurch ausgerichtet werden auf das, was wirklich die Wahrheit ist und was unserer schwachen Seele aufhilft. Das ist vom Heiligen Geist inspiriert. Der Geist hilft unserer Schwachheit auf, auch durch das Wort. Im Vers 11 kommen hier noch ein paar Verse dazu, Ausspruch über Duma, das ist Edom, was im Süden von Israel war. Aus Seir ruft man mir zu, auch die Edomiter haben gelitten unter der Herrschaft der Babylonier. Aus Seir ruft man zu, Wächter, wie weit ist es in der Nacht? Wächter, wie weit in der Nacht? Wann kommt der Morgen? Die Sehnsucht ist da, nicht nur in Israel, sondern überall, bei allen Völkern. Der Wächter sagt, der Morgen ist gekommen und doch ist auch noch Nacht. Wollt ihr fragen? So fragt. Kommt noch einmal her. Also, kommt immer wieder, fragt immer wieder an. Jetzt ist noch nicht die Zeit, aber der Morgen ist schon da. Aber es ist noch dunkel. Römer 13, damit möchte ich schließen. Vers 11. Und dies tut, was ist mit dies gemeint? Das steht davor, die Liebe. Paulus sagt, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Lebt in der Liebe, wandelt in der Liebe, seid geleitet von der Liebe. Die Liebe, die den anderen höher achtet als sich selbst, die Liebe, die sich hingibt zum Segen für den anderen. Die Liebe, die Gott an erste Stelle setzt, die ihm glaubt und ihm vertraut und ihm folgt in allem. Dies tut, als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass sie aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen, die Rettung des Leibes, von der Paulus gesprochen hat. Es ist näher dran. Die Zeit geht voran und die Zeit, dass die Rettung des Leibes, die Rettung auch der ganzen Welt offenbar wird, die Zeit rückt immer näher dran. Wir sind immer näher dran. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe, wie Jesaja sagt. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Die Werke der Finsternis sind die Werke, die wir im Finstern tun. Gottes Licht. Wir leben im Licht. Wir leben in dieser Gewissheit. Ja, Gott durchdringt alles. Er sieht doch alles. Er leuchtet in alles hinein. Was kann ich ihm denn verbergen? Psalm 139 haben wir als Männer, Roots-Männer am Freitag gelesen. Ist mir wieder neu groß geworden, so, ne? David erkennt es, Gott leuchtet doch in alles hinein. Ich kann nirgendwo hin fliehen, wohin ich auch immer fliehen will und versuchen will, in der Dunkelheit zu leben. Ich kann es sowieso nicht, weil Gott durchdringt alles. Er sieht alles, er leuchtet in alles hinein. Er prüft mich, er durchleuchtet mich. Und am Ende des Gebetes des Psalmes, begeistert darüber, dass Gott ihn geschaffen hat und ihn liebt und ihn festhält, entscheidet er sich, ja Herr, ich will das. Ich will in deinem Licht leben. Ich will alle Zeit, dass du mich durchleuchtest und mich prüfst. Ich will nicht mehr im Dunkeln leben, ich will im Licht leben. Ich bin ein Kind des Tages. Die Nacht ist vorbei. Für mich ist sie schon vorbei. Auch wenn sie immer noch auf dieser Erde herrscht. Für mich ist der Tag schon angebrochen. Ich will angetan, will die Werke der Finsternis ablegen. Das, was ich tue, wo ich denke, naja, das sieht Gott nicht. So ein Quatsch. Ja, wir haben auch darüber gesprochen, über diesen Gedanken. Wenn Jesus heute wiederkommt, ne, ich will doch nicht bei irgendwas erwischt werden, wo ich mich schämen muss, oder? Aber Jesus ist doch jetzt schon da. Er ist doch jetzt schon, lebt jetzt schon in mir. Was für eine komische Logik. Also lasst uns im Licht leben, lasst uns im Licht wandeln, die Werke der Finsternis ablegen. Das hat sowieso keinen Wert. Die Waffen des Lichts anziehen. Die Gerechtigkeit Gottes, mit der er mich bekleidet hat, darin wandeln. Ich muss mich nicht mehr selber rechtfertigen, ich muss mir nicht mehr selber was aufbauen. Ich bin gerechtfertigt, ich bin geheiligt, ich bin geliebt durch Christus, nicht aufgrund meiner eigenen Werke. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht. All das sind Zeichen des alten Lebens ohne Christus. Sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, dass Begierden wach werden. Du und ich, wir kennen uns doch so gut. Wir wissen doch, worauf wir anspringen und welche Begierden uns so wegziehen von Gott. Also, versuch es doch gar nicht erst, Vorsorge zu betreiben. Wisst ihr, ein Alkoholiker, der ohne Alkohol leben will, dem würdest du doch auch sagen, ey, wieso hast du dann in deinem Vorratskammer irgendwie 20 Flaschen Köhm stehen? Naja, man weiß ja nie, vielleicht kommt jemand zu Besuch. Aber das übertrag doch bitte das Bild, ne? Es gibt so viele Möglichkeiten, für seine Begierden vorzusorgen. Ja? Lasst uns nicht Vorsorge für das Fleisch betreiben, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für deine Gnade und Güte, dass du für uns gekommen bist und für uns gestorben bist. Du bist durch diese Wehen des Todes hindurchgegangen. Die Wehen des Leidens, des Todes, um uns zu gebären für die Ewigkeit. Und diese Welt liegt in den Wehen. Aber du rufst uns und sagst, ich brauche dich als Wächter, als Späher. Wachet und betet. Herr, hilf du uns. Herr, wir werden so, auf die Dauer werden wir müde. Herr, wir bitten, komme, komme bald, dein Reich komme. Herr, hilf du unserer Schwachheit auf, dass wir in diesem Zustand des Wartens, dass wir nicht müde werden, Herr, sondern dass wir diese Zeit des Wartens erfüllen mit deiner Liebe, mit deinem Licht und dass wir Ausrufer sind. Die Nacht ist schon vorbei. Es kommt bald. Dass andere dazukommen, Herr. Dass andere Rettung und Heil erfahren. Und diese Herrlichkeit, von der wir heute Morgen gesprochen haben. Ja, diese Herrlichkeit, die wir jetzt schon empfangen haben durch diese Gnadengabe des Heiligen Geistes, Herr. Die schon in uns leuchtet und durch uns hindurch leuchtet, dass andere das auch erleben und erfahren. Herr, bitte stärke du uns in dieser Situation, in dieser Zeit, in der wir sind, in der wir leben. Und danke, dass du uns durch deinen Geist aufhilfst. Amen.